Wir sind nach Süddeutschland gereist. Genauer gesagt nach Freiburg im Breisgau, in die Universitätsstadt mit Aussicht auf den Schwarzwald. Was ihr da rattern hört, das ist mein treuer pinker Rollkoffer. Der kommt in fast jeder Folge vor, wenn ich ihn durch eine neue Stadt ziehe. Jetzt gerade ziehe ich ihn also durch Freiburg, durch einen Innenhof ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. An den Wänden wächst Blauregen. Eine wunderschöne, üppige Kletterpflanze. Hätte ich nicht erkannt, aber das hat Sebastian für mich rausgefunden. Der interessiert sich nicht nur für die Namen von Pflanzen, sondern ist auch Redakteur bei netzpolitik.org und heute dabei. Hier im Innenhof, da gibt es selbstverwaltete Wohnprojekte, ein Café mit dem Motto chaotisch, sonnig, links. Und die Redaktion von Radio Dreieckland. In den Regalen, da stapeln sich Kassetten und CDs aus Jahrzehnten. Die Schränke, Tische und Türen, die sind beklebt mit Plakaten und Stickern.
Gegen Macker und Sexisten. Fight the power, fight the system. Nazis aufmischen.
Radio Dreieckland, ich glaube, das kann man schon sagen, das ist ein bisschen ein linker Laden. Das Freie Radio sendet seit 1977 und die meisten, die hier arbeiten, machen das ehrenamtlich. Freie Radios, das sind kleine, nicht kommerzielle Radiosender, die verwalten sich meistens basisdemokratisch. Und es gibt eine ganze Szene davon. Radio Dreieckland, hier in Freiburg, berichtet über Klimapolitik, über Rassismus, über Musik, über Filme. Es gibt auch Sendungen, die sind auf Englisch, Türkisch oder Persisch. Wir sind hier, um eine der wenigen Personen zu treffen, die bei Radio Dreieckland auch ein bisschen Geld verdienen. Wir treffen Fabian.
Ich bin Fabian Kienert, freier Journalist und auch schon sehr, sehr lange Redakteur bei Radio Dreieckland.
Ein schmaler Typ mit leicht zerzausten Haaren, man könnte ihn so auf Mitte 30 schätzen. Und man kann ihn sich ganz gut in der WG-Küche bei einer politischen Diskussion vorstellen. Fabian kommt super nachdenklich rüber. Man hat das Gefühl, beim Sprechen prüft er nochmal jedes Wort, ob es wirklich genauso stimmt.
Und bin auch seit mehreren Jahren hier bei Radio Dreieckland für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sehr lange Jahre, viel in der aktuellen Redaktion von Radio Dreieckland.
Fabian, der schreibt also schon länger recht unbeschwert Texte für die Website von Radio Dreieckland. Auch noch bei Radio Dreieckland ist Andreas.
Mein Name ist Andreas Reimann und seit 2018 bin ich Geschäftsführer von Radio Dreieckland und auch Verantwortlicher im Sinne des Presserechts der Website von Radio Dreieckland.
Verantwortlich im Sinne des Presserechts. Das heißt, Andreas ist der Typ im Impressum. Der Mensch, bei dem man sich zuerst beschweren kann, wenn irgendwas auf der Website komisch aussieht. Andreas ist Mitte 50 und schon seit 1991 bei Radio Dreieckland. Also quasi schon immer. In unserem Gespräch bezeichnet er sich mal als Büroklammer.
So eine ganz langweilige Büroklammer an den Schreibtisch setzen kann.
Andreas, so bekommen wir schnell das Gefühl, das ist ein Typ mit Erfahrung. Jemand, auf den man sich verlassen kann.
Ja, ich bin wahrscheinlich ein relativ geduldiger Mensch, der auch dann eben in sowas wie eine Finanzverwaltung reinpasst.
Aber zurück in die Redaktionsräume. Bei unserem Besuch im August, da ist es im Radio Dreieckland recht verträumt. Durchs Fenster sieht man den sonnigen Hof. Im Radio läuft eine voraufgezeichnete Sendung. Es ist Siesta-Stimmung. Im Winter dagegen, ein paar Monate davor, war es hier recht, unentspannt.
Ja, ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob ihr schon die Hörerinnen davon informiert habt und die Zuhörenden, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet.
Denn was sich hier in dieser verträumten Redaktion und bei Fabian und Andreas zu Hause abspielt, das ist nicht weniger als ein Kampf um die Pressefreiheit.
Die Polizei ist im Haus und in zwei Privaträumen. Ich musste aber
doch gemerkt, ja, das scheint wirklich irgendwie die Polizei zu sein.
Habe ich natürlich schon so das Bild vor Augen, dass die Wohnung danach aussieht wie nach einem Erdbeben. Aufgerissene Schubladen, zerdrückte
Schränke. Das ist ein unsäglicher Vorgang, den sich diese Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt Greulich leistet.
Es ist eine Blamage für die Demokratie!
Presse! Freiheit! Presse! Freiheit!
Freiheit!
In Deutschland! Ich fordere
Freiheit!
Presse!
Freiheit!
Presse!
Freiheit!
Presse!
Ich bin Serafin Dinges und ihr hört die erste Folge von Systemeinstellungen. Ein neuer Podcast von netzpolitik.org. In diesem Podcast treffen wir Menschen, bei denen plötzlich die Polizei auf der Matte steht. Ohne Einladung. Und dann dringen die Polizistinnen ein. In die Wohnung, in die Handys, in die Privatsphäre. Die Polizei darf das. Aber sie darf es nicht immer. Und manchmal darf sie, aber sollte vielleicht nicht. Wir fragen uns, wann ist die Gewalt vom Staat selbst? Ein Vertrauensbruch oder ein Rechtsbruch? Heute Folge 1. Linkextremismus. Unsere Geschichte beginnt im Juli 2022. Da schreibt der Redakteur Fabian eine Meldung für die Website von Radio Dreieckland. Die Meldung ist super kurz. Ein Titel, 6 Sätze. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingestellt, Paragraph 170, Absatz 2. Würde ich wahrscheinlich einfach überscrollen. Für Fabian Routine.
Ja, das war auf jeden Fall ein stinknormaler Tag, jetzt nichts Besonderes.
Immerhin schreibt er seit rund 15 Jahren für das Radio. Und am Ende packt er noch sein Kürzel drunter. FK, Fabian Kienert. Was Fabian nicht ahnt, bald werden Menschen in ganz Deutschland über seinen Artikel sprechen. Menschen in Freiburg werden auf die Straße gehen und protestieren. Aber erstmal passiert nichts. Der Sommer vergeht. Und irgendwann im Herbst findet Fabian in seinem Briefkasten einen Brief, denn verwirrt.
Von der Absender halt Polizeidirektion Freiburg, da denkt man sich natürlich schon, hey, um was geht's jetzt?
Die Polizei Freiburg schreibt, gegen Fabian wird ermittelt. Er soll doch mal vorbeikommen. Und nicht nur Fabian, auch der Geschäftsführer Andreas hat Post von der Polizei im Briefkasten und auch er soll vorbeikommen.
Ich war wirklich verwundert, weil ich mir nicht nachvollziehen konnte, um was es geht. Es war in diesem Schreiben überhaupt nicht erklärt, begründet, was der Vorwurf ist. Es war nur der Hinweis, es läuft ein Ermittlungsverfahren, weil ich gegen einen Paragraphen verstoßen habe.
Es ist der Herbst 2022 und Andreas und Fabian wissen nicht, was ihnen blüht. Naja, sie haben zumindest einen Verdacht. In dem Brief schreibt die Polizei vom Vereinsgesetz. Und darum ging es auch in der Meldung, die Fabian im Juli geschrieben hat. Da drin steht: Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen einen angeblichen Verein eingestellt. Genauer gesagt, gegen Links unten in die Media. Links unten in die Media, das war mal ein sehr wichtiges Portal für die linke und linksradikale Szene. Alle, die wollten, durften dort posten. Teilweise gab es dort auch linksradikale Bekennerschreiben.
Letzte Nacht ist eine dreckige Bullenkarre in Konnewitz in Flammen aufgegangen. Daher haben wir in der letzten Nacht bei der Bullenwache für Glasbruch bei 3 Fenstern gesorgt. Ganz Wien hasst die Polizei. Scheiß Bullenschweine.
Auf links unten gab es aber auch jede Menge harmlose Berichte. Recherchen, Lesetipps über Antifa-Treffen, Aktionen, Demos, sowas halt.
Hilfe für Hamburger Obdachlose. Stellplatz gesucht. Linksradikale Demo in Düsseldorf verläuft friedlich. Straßenmusik gegen AfD-Wahlkampf in Augsburg.
Den Ermittlungsbehörden aber war links unten in die Media lange ein Dorn im Auge. 2017 kam es dann zum Knall. Statt gegen einzelne Posts vorzugehen, die vielleicht Gesetze verletzen, hat das Bundesinnenministerium mal eben das gesamte Portal verboten.
Eine einflussreiche Internetplattform der linksextremen Szene verboten, die links unten in die Media.org.
Ein ganzes Messageboard, eine Website, also einfach verboten.
Den 3 Betreibern der Seite wurde heute in Freiburg die Verbotsverfügung zugestellt.
Das ist für deutsche Verhältnisse schon krass. Und ob das rechtlich auch wirklich okay war, daran zweifeln BürgerrechtlerInnen bis heute. Nach dem Verbot gab es noch jahrelange Ermittlungen zu den Menschen hinter links unten in die Media. Im Visier Verdächtige aus Freiburg. Radio Dreieckland hat dazu immer wieder kritisch berichtet. Klar, ist ja auch das linke Radio in Freiburg. Als die Ermittlungen dann 2022 endlich eingestellt wurden, schreibt Fabian eine Meldung zum Ende dieser nicht enden wollenden Geschichte. Er schreibt genau die eine Meldung, von der wir vorhin gesprochen haben. Der Titel, den Fabian wählt, linke Medienarbeit ist nicht kriminell. Und jetzt, im Herbst 22, da hat Fabian also diesen Brief von der Polizei in der Hand. Den Brief, den auch Andreas bekommen hat und in dem steht, gegen sie wird ermittelt. Und beide vermuten, das war wohl diese eine Meldung über links unten, die der Polizei nicht geschmeckt hat.
Das war eine reine Mutmaßung. Und wir haben dann überlegt, oder was, ehrlich gesagt haben wir nicht lange überlegt. Die Entscheidung war eigentlich relativ schnell klar, dass wir zu diesem Termin nicht gehen werden, weil das ist irgendwie der Staatsschutz in Freiburg. Und wir haben eigentlich keine Veranlassung gesehen, jetzt mit dem Staatsschutz über das, was wir auf unseren Kanälen im Programm oder auf der Webseite veröffentlichen, zu sprechen.
Andreas und Fabian ignorieren den Brief von der Polizei. Und erstmal passiert auch nichts. Scheinbar. Der Herbst geht, die Tage werden kürzer, der Winter kommt. Fabian erinnert sich.
Da bin ich vielleicht nachträglich naiv davon ausgegangen, dass sich das schon im Sande verläuft. Es gibt ja auch immer mal wieder Ermittlungsverfahren, wo man entweder gar nichts hört oder irgendwann hört, dass es eingestellt wurde. Das fand ich so absurd, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie jetzt irgendwas weiter da vonstatten geht.
Was Fabian währenddessen nicht ahnt, die Polizei ermittelt weiter. Und sie wird sich ein zweites Mal melden. Dieses Mal aber nicht mehr per Post. Es ist der 17. Januar 2023, Freiburg, 6:30 Uhr morgens. Es ist noch dunkel, die Temperatur knapp über Null. Ein Mehrfamilienhaus mitten in Freiburg. Fabian Kienert schläft.
Ich wurde, ich glaube, gegen 6.45 Uhr geweckt, vielleicht war es auch 6.40 Uhr, von einem Sturmklingeln. Da habe ich fest geschlafen und habe erstmal eigentlich so das irgendwie als irgendein nerviges Geräusch wahrgenommen. Hat ein bisschen gebraucht, bis ich dann auch wirklich aufgestanden bin und nachgeguckt habe. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da welche an der Tür sich zu schaffen machen. Und es löst dann natürlich schon eine gewisse Panik aus. Also hab dann erstmal einfach irgendwie ängstlich, aber so ein bisschen Haut abgerufen. Weil irgendwie erstmal wusste ich nicht, was es ist. Hab erstmal wirklich einfach gedacht, irgendjemand versucht sich da irgendwie halt Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, aber habe einfach erstmal einen Einbruch gedacht. Aber was natürlich, wenn man da irgendwie völlig verschlafen ist, schon einfach eine totale Überforderung ist. Und
Fabian ist völlig perplex und glaubt, da ist jemand im Treppenhaus und will bei ihm einbrechen.
Dann irgendwann halt total starkes Klopfen. Wurde ich dann halt mit Namen angesprochen, Kriminalpolizei und so, und war erst, auch da habe ich erstmal noch gedacht, das kann nicht sein, es ist irgendwie Trick, und dann wurde aber auch nochmal gesagt, hier Durchsuchungsbeschluss, und irgendwann habe ich dann doch gemerkt, ja, das scheint wirklich irgendwie die Polizei zu sein, die jetzt hier einen Durchsuchungsbeschluss hat.
Fabian macht die Tür auf und bekommt irgendwas vor die Nase gehalten. Einen Durchsuchungsbeschluss. Da steht, warum die Polizei jetzt seine Wohnung durchsuchen will. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Der komische Brief im Herbst, der Artikel im Sommer, links unten in die Media, hat alles dazu geführt, dass die Polizei jetzt hier vor seiner Tür steht.
Dann habe ich den gleich so überflogen und gesagt, was, ihr seid wegen dieser Meldung hier, ist es euer Ernst?
Die Polizei meint es ernst. Und Fabian erinnert sich, wie die Beamtinnen anfangen, sich langsam in der Wohnung zu verteilen, ungefragt.
Ja, ich habe eigentlich schon praktisch zum Ausdruck gebracht, dass ich will, dass sie nur in dem Zimmer, wo ich auch bin, ihre Durchsuchungsmaßnahmen machen. Aber da muss man schon sagen, dass da haben sich dann Einzelne von denen jetzt auch nicht immer dran gehalten, Also da sind dann schon Schubladen aufgegangen, wo ich nicht direkt dabei war, wo ich das dann irgendwie rascheln gehört habe.
8 Beamtinnen will Fabian gezählt haben. Teilweise in Zivil, teilweise mit Polizeiwesten. Und die fangen jetzt an, seine Wohnung zu filzen.
Sie haben jetzt bei mir nicht jeden Kleiderschrank ausgeräumt, sondern sich schon so auf die Umgebung des Schreibtisches praktisch hauptsächlich beschränkt. Mit Ausnahmen, also es wurden auch andere Schubladen geöffnet, aber jetzt natürlich trotzdem sind da viele Unterlagen, die sind da irgendwie kreuz und quer und einfach viel Papier, viel Bücher, die sie dann halt aus dem Regal holen, die dann alle irgendwie durcheinander liegen und so.
Aber Moment, wir gönnen uns jetzt mal einen Luxus, den Fabian damals nicht hat, und halten einen Moment inne. Wir müssen uns nämlich fragen, was hier eigentlich gerade passiert. Fabian steht da im Schlafanzug in seiner Wohnung und BeamtInnen durchblättern seine Bücher. Aber was wollen die denn genau mit Fabians Büchern? Und was genau haben diese Bücher mit seinem Artikel über Links unten in die Media zu tun? Die BeamtInnen sind nämlich da, um rauszufinden, wer genau die Nachrichtenmeldung über Links unten in die Media verfasst hat. So erklären sie es Fabian. Wenn ihr jetzt auch nur mit einem halben Ohr zugehört habt, dann wisst ihr schon, wer die Meldung geschrieben hat. Fabian hat die Meldung geschrieben. Und ja, das wusste die Polizei zu diesem Zeitpunkt auch. Hinter der Meldung steht ja das Kürzel FK und das steht für Fabian Kienert. Und in den polizeilichen Akten stand auch schon Wochen vor dieser Razzia, bei dem Redakteur mit dem Kürzel FK handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fabian Kienert. Sogar während der Razzia sagt Fabian immer wieder deutlich, ich war das, ich habe den geschrieben.
Jetzt nicht genau der anwältliche Rat ist immer sowas, wäre jetzt gleich das einzuräumen, aber ich habe gleich auch einem Polizisten dort gesagt, ja, den habe ich geschrieben, klar, da sehe ich auch kein Problem in diesen Artikel. Das habe ich schon gleich eingeräumt, dass ich diesen Artikel verfasst habe, aber die Durchsuchung ging trotzdem dort erstmal bei mir weiter.
Trotzdem bestehen die Beamtinnen darauf, seine Wohnung zu durchsuchen, für irgendeinen Beweis, dass er diesen Artikel geschrieben hat. Und Fabian erlebt in diesem Moment, wenn so eine Razzia mal in Gang gesetzt wurde, dann lässt sich die nicht mehr stoppen. Die Beamtinnen haben den Durchsuchungsbeschluss für Fabians Wohnung, also durchsuchen sie die Wohnung. Fabians Laptop stecken sie in eine Tüte. Immerhin könnte mit dem Laptop ja die Meldung über Links unten in die Media verfasst worden sein. Und weil Passwörter für Laptops gerne auf Zetteln stehen, filzen die Beamtinnen auch Fabians Papiere. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, die sich eine besonders eifrige Behörde stellen könnte. Nämlich, hat Fabian diese Meldung auch wirklich ganz alleine verfasst? Freiburg. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, 17. Januar 23, 6:30 morgens. Es ist noch dunkel, die Temperatur knapp über Null. Ein freundliches Wohngebiet mit Reihenhausgärten und gestutzten Hecken. Andreas Reimann schläft.
Ich habe irgendwann Läuten gehört. Offenbar erst das dritte oder vierte Läuten, wie ich dann später der Akte entnommen habe, hat die Polizei mit so einem leicht säuerlichen Unterton in die Akte reingeschrieben, sie mussten mehrfach läuten.
Irgendwas ist da los. Unterm Vordach, am Eingang zum Reihenhaus. Aufgeregt nimmt Andreas die Treppen runter ins Erdgeschoss.
Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann sehe ich, dass da relativ viele Leute stehen, zum Teil in Uniform, zum Teil in Zivil. Und mir wurde dann sofort ein größerer DIN A4 Kram entgegengehalten, also ein Papier mit dem Hinweis, dass jetzt hier eine Hausdurchsuchung stattzufinden hat.
Die Polizei fragt Andreas, wer noch in der Wohnung ist. Und Andreas sagt, oben im Schlafzimmer, da ist seine Frau.
Dann wurde ich gebeten, dass ich da zu meiner Frau hochgehe, ins Schlafzimmer, die dann ziemlich erschrocken ist. Also die hat viel erschrockener reagiert, war dann auch aus dem Schlaf gerissen. Und hat mir auch danach erzählt, sie hat das Gefühl, plötzlich war das Schlafzimmer voll mit Polizei. Obwohl es, glaube ich, nur so 2-3 Leute waren.
Wenig später findet sich Andreas unten in der Küche wieder. Die BeamtInnen haben ihm einen Haufen Papiere vorgelegt. Irgendwo im Haus werden Schubladen geöffnet und irgendwo im Haus hört er seine Frau. Ihm gegenüber ist der Staatsanwalt, Manuel Graulich.
Und der Herr Graulich hat dann versucht, erstmal mir zu sagen, um was es geht, und hat mir zum einen den Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnung überreicht. Das war dann gleich so ein Bündel von irgendwie, ich glaube, ich habe es da mal kurz überschlagen, von 30 Seiten oder sowas. Also das war jetzt nicht einfach nur so ein Formular. Also es war ein richtig dickes Papier und er bat mich auch, das durchzulesen. Und ich saß, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch barfuß in unserer Küche. Also das war schwierig, also mich da zu konzentrieren und überhaupt für mich so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist jetzt das Richtige, was ist jetzt zu tun? So, sollte ich jetzt nicht besser gucken, dass die da keinen Scheiß machen in der Wohnung? Oder soll ich mich jetzt besser auf dieses Ding hier konzentrieren, mir durchlesen, um was es eigentlich geht?
Andreas bleibt sitzen. Erstmal mit dem Staatsanwalt Graulich reden. Andreas erfährt, die Polizei will wissen, ob auch er involviert war bei dem Artikel über links unten in die Media. Immerhin ist Andreas, ihr erinnert euch, verantwortlich im Sinne des Presserechts. Aber Andreas, der war nicht involviert. Und das sagt er auch. Die Hausdurchsuchung geht trotzdem weiter.
Aber ich hatte Ihnen ja gleich gesagt, ich habe diesen Artikel eigentlich gar nicht zur Notiz genommen. Mir war gar nicht klar, dass der an dem 30. veröffentlicht wurde. Ich nehme keine Artikel ab. Also damit war für mich sachlich das eigentlich erstmal erklärt und erledigt. Und was die da wirklich wollten, war mir nicht klar.
Und bald stehen die BeamtInnen in der Küche mit allem, was sie in Andreas' Wohnung gefunden haben.
Irgendwann kamen sie mit meinem Handy und auch mit dem Handy meiner Frau. Dann irgendwann wurde, glaube ich, auch schon der PC aus meinem Arbeitszimmer im ersten Obergeschoss im Flur abgestellt und so. Da habe ich schon gemerkt, die haben es auf diese digitalen Devices abgesehen.
Sein Handy, das Handy seiner Frau und der PC aus seinem Arbeitszimmer steht schon am Gang.
Die wollen halt einfach mal Daten haben. Also das ging mir da in dem Moment auch durch den Kopf. Also die wollen offensichtlich ausforschen. Und dann geht mir natürlich im gleichen Moment durch den Kopf, da sind private Dateien drauf, die jetzt wirklich niemanden angehen. Das haben die jetzt auch.
Und während das alles vor sich geht, bekommt Andreas mit, die Polizei plant noch eine Razzia. Eine dritte, und zwar in der Redaktion von Radio Dreieckland.
Da habe ich dann dem Herrn Graulich auch gesagt, habe ich dann zu ihm gesagt, ja, wissen Sie, was Sie da eigentlich machen? Ihnen ist da schon bewusst, dass Sie da einen grundrechtssensiblen Bereich betreten. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl, das, was die da machen, das werden die Gerichte kassieren. Das ist völlig haltlos. Das geht an Artikel 5, am Grundrecht und an den ganzen Sachen einfach vorbei. Das ist völliger Wahnsinn.
Artikel 5, Grundgesetz, was Andreas da anspricht, das ist die Meinungs- und Pressefreiheit. Die soll dafür sorgen, dass der Rundfunk frei berichten darf. Und Andreas findet, dieses Grundrecht, das sollte ihn eigentlich vor so einer Razzia schützen. Geklappt hat's offensichtlich nicht. Und jetzt wollen die PolizistInnen auch noch in die Redaktion von Radio Dreieckland rein. Andreas ist klar, wenn das passiert, dann will er dabei sein. Heißt also Ortswechsel. Der Trupp verlässt die Wohnung, auf zur nächsten Razzia, und Andreas, den nehmen sie einfach mit.
Da waren, glaube ich, 3-4 Autos bei uns auf der Wendeplatte. Ich bin dann mit dem Graulich und einem irgendwie immer sehr leutselig wirkenden Beamten, der auch so ein bisschen humorig war. Der meinte dann so im Auto, ach Herr Reimann, wir müssen Ihnen jetzt, glaube ich, hinten keine Handschellen anlegen oder sowas. Nicht wahr, Sie verhalten sich ja kooperativ. Und das war jetzt gar nicht mal so. Manchmal, wenn Polizisten sowas zu einem sagen, dann merkt man ja sofort, oh, die meinen das ernst. Aber da hatte ich schon so das Gefühl, der meint das ironisch. Das war fast schon so ein bisschen, freut mich, dass Sie so nett sind, Herr Reimann, so kooperativ. Also, aber ich fand das schon auch ein bisschen gespenstisch, muss ich zugeben.
Freiburg, gleicher Tag, 17. Januar 2023. Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr morgens. Langsam geht die Sonne auf. Und durch den Hof mit der üppigen Kletterpflanze an den Wänden, im Studio von Radio Dreieckland, Da steht gerade Maike Bischoff am Mikrofon.
In der freien Radioszene bin ich halt einfach die Maike.
Maike ist so die perfekte Radiopersönlichkeit. Jemand, der einfach sofort drauf losreden kann und gute Laune verbreitet. Am 17. Januar, da macht sie gerade die Sendung am Morgen fertig.
Naja, ich bin dann halt die Erste, wenn ich hier kurz vor 8 ins Radio schneie, so wahrscheinlich noch ein bisschen verschlafen, ne? Fahr die Technik hoch, mach halt mein Ding.
Morgenradio auf Radio Dreieckland.
Hatte ein Live-Interview abgemacht mit einem Kollegen, der in Lützerath gerade war. Also war so easy going, ne? Ich habe meine Routine, ne? Ich schmeiß Nana Muscuri rein um 8, guten Morgen Sonnenschein so und den Jingle und dann, ja, dann mache ich jetzt hier meine Routine. Und
guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein.
Aber Maike ist noch nicht ganz klar, welche Geister sie da gerade weckt mit Guten Morgen Sonnenschein. Sie steht im Studio von Radio Dreieckland, einem selbstgebauten Kabuff mit einem großen Radiomischpult. Es riecht nach Spanholzplatten und wenn die Tür zu ist, dann wird es schnell stickig.
Einen schönen guten Morgen alle da draußen. Ihr seid bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de.
Sie steht da und kann durch eine Fensterscheibe von ihrem Studio in ein zweites Interviewstudio mit Mikrofonen schauen. Heute Morgen stehen da nur leere Stühle. Und durch diese Kabine wiederum schaut Maike durch ein weiteres Fenster in den Eingangsbereich.
Und worum geht's heute?
Während Maike also an wie so vielen Morgen davor die Sendung plant, braut sich draußen was zusammen. Und Andreas, der bekommt alles mit.
Es gibt hier eben ums Eck, in der Nachbarstraße gibt es einen Parkplatz, einen öffentlichen Parkplatz, so eine Parkfläche. Die war zu der Uhrzeit um 8 noch ziemlich leer. Da sind wir draufgefahren, da waren dann noch weitere Autos. Als wir da angekommen sind, waren da schon Beamten auf dem Parkplatz zugange oder standen da rum. Dann ist der Staatsanwalt ausgestiegen, ich dann auch. Und der ist dann gleich zu denen hin. Es war dann klar, das ist quasi jetzt die Truppe, die das Radio durchsuchen soll. Der Graulich ist dann zu denen hin und hat die ein Stück weit gleich mal so eingenordet nach dem Motto, jetzt durchsuchen wir keine Privatwohnung. Also das habe ich wirklich gehört. Was wir jetzt betreten, ist der Raum eines Radiosenders. Da war schon mal die Ansage, ihr dürft euch jetzt nicht einfach so verhalten, wie ihr das vielleicht gewohnt seid, wie man das bei Privatwohnungen je nachdem macht. Das fand ich auch spannend, genau. Aha, also da ist Ihnen jetzt schon klar, jetzt die Türschwelle ist nochmal eine besonders sensible Türschwelle, wenn es dann in die Studioräume reingeht.
Staatsanwalt Graulich, Andreas und die Beamtinnen schreiten zum Innenhof. Der mit der schönen Kletterpflanze, nur dass die im Winter karg und braun ist. Die schreiten durch den Innenhof zur Tür von Radio Dreieckland. Und Andreas soll diese Tür jetzt öffnen.
Also ich wurde ja nicht gefragt, also dürfen wir rein oder sowas, sondern mir wurde ja ein Durchsuchungsbefehl vor die Nase gehalten. Ich habe aufgemacht, weil ich den Eindruck hatte, wenn ich das jetzt nicht tue, dann werden die zu drastischeren Maßnahmen greifen.
Maike hätte von ihrem Studio aus einen direkten Blick auf die Tür gehabt. Aber ausgerechnet in diesem Moment schaut sie nicht hin.
Ja, ich sitze hier. Das ist völlig skurril, weil normalerweise siehst du ja, wenn da jemand reinkommt durch die Tür. Du hast die Eingangstür von hier ja im Blick, ne? Durch diese drei Fenster, durch zwei Studios durch. Und ich habe es nicht mitgekriegt, dass jemand reinkam.
Während sich Maike auf die Sendung konzentriert, kommt die Polizei in die Redaktion. Und wer weiß, wie lange das noch so gegangen wäre, wenn Maike nicht Durst gehabt hätte.
Jedenfalls hatte ich halt meine Teetasse draußen und hier im Studio ist ja Getränkeverbot inzwischen, aus guten Gründen. So. Ich bin da raus und hier ist ja unsere Minibar, weißt du, ne?
Okay, da hast du deine
Teetasse. Ja, das ist meine Teetasse. Ich nehme so einen Schluck und dann sitze ich hier so gefühlt 12 Polizistinnen. Ich glaube, es waren auch nur Typen. Also, hier?
Nach Fabian und Andreas ist Maike an diesem Morgen die dritte Person, die vollkommen überrascht auf einen Haufen Polizistinnen schaut.
Das Gedanke war so, ihr dürft hier nicht rein, das Privatgelände. Und dann habe ich aber auch schon unseren Geschäftsführer da stehen sehen. Und der hat mich wahrscheinlich auch gesehen, wie ich da so gucke, wie so ein Auto.
Der Geschäftsführer, von dem Maike spricht, das ist Andreas.
Und dann habe ich eben zu Maike gesagt, weil sie guckte dann irgendwie etwas verdutzt. weil um die Uhrzeit sind normalerweise nicht so viele Leute im Radio. Da meinte ich, ja, hier ist die Polizei, Hausdurchsuchung. Irgendwie sowas. Und dann kam schon so von den Leuten, die um mich herum standen, so Gemurmel wie, naja, dann ist es ja jetzt öffentlich, dann geht es ja jetzt übers Web.
Währenddessen spricht sich die Razzia rum. Die Autos der Polizei bleiben nicht unbemerkt. Bei Maike klingelt das Telefon.
Und dann ruft noch meine Kollegin an, relativ aufgelöst, und sagt so, Maike, die Polizei steht wahrscheinlich vor der Tür, nicht reinlassen. Und ich so, ja, ist leider schon zu spät, die sind schon da. Aber Andreas ist auch dabei. Ah ja, okay, Andreas ist dabei, dann ist ja gut.
Und Andreas fragt sich, nehmen die Beamtinnen jetzt gleich den ganzen Laden auseinander?
In dem Moment war mir auch gar nicht so klar, werden die jetzt den Server einfach mitnehmen? So, also physisch mitnehmen, die Geräte einpacken oder so. Da liegen ja auch Skripte, Rohmaterial der letzten vermutlich 20 Jahre liegen digitalisiert da rum. Also das ist schon ganz viel heftiges Material, was niemanden was angeht. Also und die staatlichen Behörden in einer Demokratie schon gar nicht.
An der Stelle zählen wir mal durch. Andreas ist in der Redaktion. Maike ist in der Redaktion. Aber wo ist Fabian? Der ist noch auf dem Weg und war dabei nicht untätig. Er hat inzwischen mit seiner Anwältin telefoniert. Angela Formaniak. Die Anwältin ist schon bestens in dem Thema drin. Denn Formaniak hatte auch Betroffene bei den Ermittlungen zu links unten in die Media vertreten. Die Anwältin ruft direkt den Staatsanwalt an, Manuel Graulich. Das Ergebnis ist so eine Art Deal. Wenn sich Fabian nochmal ganz offiziell als Verfasser des Artikels bekennt, dann wird die Razzia in der Redaktion gestoppt. Dann rühren die BeamtInnen nichts an. Mit diesem Plan radelt Fabian also in die Redaktion. Die PolizistInnen hatten zwar angeboten, ihn im Auto mitzunehmen, aber darauf hatte Fabian nach der Razzia weniger Lust, sagt er. Also ab aufs Fahrrad. Einmal durchgelüftet und immer noch ohne Frühstück, schlägt Fabian in der Redaktion auf.
Und da saß eben dann jetzt so der Staatsanwalt, saß an diesem Tisch in den Räumlichkeiten von Radio Dreieckland und hat praktisch auf mich gewartet, weil es die Kommunikation gegeben hat, ja, zwischen ihm und meiner Anwältin, dass ich eine Erklärung abgeben werde. Und der Durchsuchungsbeschluss, der hätte es hergegeben, dass praktisch die komplette Infrastruktur von Radio Dreieckland beschlagnahmt hätten, wenn ich diese Erklärung nicht abgegeben hätte.
Um zu beweisen, dass wirklich nur er der Autor ist, bekommt Fabian seinen Laptop wieder. Zumindest ganz kurz. Er loggt sich bei Radio Dreieckland ein und präsentiert den Bearbeitungsverlauf des sagenumwobenen Artikels. Und dort, so beschreibt es Fabian, war ganz klar zu sehen, ja, nur er hat es geschrieben. Andreas und Maike schauen zu, wie Fabian gerade ihren Radiosender vor dem Zugriff der Polizei rettet.
Ich wollte auch dabei sein, wie dann dieser PC, also der Laptop geöffnet und gestartet wird. Ich wollte sehen, was die da machen, auch um das eben im Nachhinein auch bezeugen zu können.
Eine gefühlte Ewigkeit starrt die Polizei auf dem Bildschirm. So beschreibt Maike das. Und dann geben sie sich zufrieden. Fabian ist der einzige Autor. Das wurde jetzt nochmal für alle Anwesenden demonstriert. Die Polizei verlässt die Redaktion. Und bei Radio Dreieckland klingelt wieder das Telefon. Am Apparat die Deutsche Presseagentur, kurz die DPA.
Da war ich schon auch noch ein bisschen aufgeregt, aber da habe ich schon gemerkt, aha, da meldet sich jetzt die DPA, also da meldet sich jetzt die Öffentlichkeit, da ist ein Interesse da.
Noch am selben Tag berichten auch der Spiegel über die Razzien, der SWR, die Taz und der Deutschlandfunk. Und am nächsten Tag sammeln sich rund 250 FreiburgerInnen auf dem Platz der alten Synagoge zu einer spontanen Kundgebung. Und die Protestierenden sind sauer.
Die Durchsuchungen sind ein Frontalangriff auf die Pressefreiheit als Ganzes. Getroffen hat das RDL, gemeint sind wir alle.
Diese repressive Kackscheiße zu setzen und zu zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Finger weg von linken Medien.
Welcher Riesenpolizeiaufgebot, mit welcher Unverschämtheit, die in die Räume von den
Finger Leuten weg von unseren Strukturen. Hier sind alle Radio Dreieckland
überfallen haben und das Ganze zahlt der Staat. Ich kann's nicht fassen, wo sind wir? Diese Aktion ist eine Blamage für die Demokratie. Wiederholt! Es ist eine Blamage für die Demokratie! Pressefreiheit! Pressefreiheit! Pressefreiheit in Deutschland! Ich fordere Pressefreiheit!
Der Stress fiel von mir ab, glaube ich, als irgendjemand kam und ja erstmal so Betroffenheit gezeigt hat, Empathie gezeigt hat und gefragt hat, können wir irgendwas für dich tun? Und dann meinte ich, ja, du könntest mir jetzt einfach eine Laugenbrezel kaufen aus der Bäckerei.
Hallo Serafin.
Hallo Sebastian Meineck, Autor dieser Folge. Willkommen zur Werbepause.
Hallo.
Worin arbeitest du gerade? Wobei erwische ich dich?
Ich bin tatsächlich in dieser Sekunde dabei zu schauen, ob unser Podcast-Cover auch noch lesbar ist, wenn man es sehr, sehr klein vor sich sieht. Also so wie das dann aussieht, wenn man das auf der App vor sich hätte. Und es ist eine wirklich seltsame Aufgabe, denn wir haben natürlich dieses Cover in einer riesigen Auflösung ausspielen lassen. Und jetzt sitze ich da vor GIMP und ziehe das so auf 100 mal 100 Pixel. Guck, ob man auf Systemeinstellungen lesen kann.
Wenn du gerade nicht Cover ganz klein ziehst, dann schreibst du ganz schön viel für netzpolitik.org. Netzpolitik ist vor allem durch Spenden finanziert. Wie ändert das deine Arbeit?
Das ändert die Arbeit radikal. Das war mir gar nicht klar, als ich da angefangen hatte. Unser Ziel ist es wirklich, Entwicklungen zu begleiten, die relevant sind. Es ist für uns erstmal egal, ob das durch die großen Medien geht, ob das viele Klicks bringt, ob das zu einer bestimmten Zielgruppe passt. Wir sind allein dem Thema verpflichtet, also in diesem Fall dem Kampf für digitale Freiheitsrechte.
Heißt das für dich, dass du mehr Freiheit hast oder mehr Angst, dass die Leute nicht mehr spenden, wenn du nicht die richtigen Sachen schreibst?
Auf jeden Fall mehr Freiheit. Nee, Angst habe ich da überhaupt nicht. Natürlich, ne, unsere Finanzierung ist immer jedes Jahr Stabhochsprung. So vergleiche ich das gerne. Ne? Immer im Dezember, wo typischerweise die meisten Spenden reinkommen, fragen wir uns, erreichen wir das Budgetziel? Können wir so weitermachen? Nee, aber thematisch bedeutet das eine unheimliche Freiheit.
Okay. Wer dabei mithelfen will, dass Sebastian im Dezember nicht Angst haben muss, dass das Spendenziel nicht erreicht wird, findet alle Infos unter netzpolitik.org/spenden. Aber erstmal weiter mit der Folge und du machst die Grafik fertig.
Ich gucke mir das jetzt nochmal genau an.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao. Heute ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht mehr gegen Andreas. Die Vorwürfe hat sie schnell fallen gelassen. Nicht aber die Vorwürfe gegen Fabian. Als Autor des Artikels soll Fabian die Tätigkeit einer verbotenen Vereinigung unterstützt haben. So lautet der Vorwurf. Und zwar, indem Fabian die verbotene Vereinigung, also links unten in die Media, in seiner Meldung nicht nur genannt hat, sondern auch verlinkt. Richtig gehört. In Fabians Meldung steht der Link zur Website. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig. Links unten, Punkt, indimedia.org. Um das nochmal klar zu machen, Fabian hat jetzt nicht geschrieben, hey, schaut euch mal diese krass verbotene Website an. Er hat über die Einstellung eines Gerichtsverfahrens geschrieben und dabei erwähnt, Zitat, im Internet findet sich links unten, Punkt, indimedia.org als Archivseite. Und so ist es auch. Die Website von links unten, wie sie früher war, die gibt es nicht mehr. Neue Beiträge kann man dort nicht mehr posten. Seit 2020 gibt es unter der gleichen Adresse nur noch ein Archiv mit den alten Beiträgen. Trotzdem findet die Staatsanwaltschaft, Fabian hat mit diesem Link eine verbotene Organisation unterstützt. Deshalb drohen Fabian eine Geldstrafe. Und bis zu 3 Jahre Gefängnis. Um noch deutlicher zu machen, wie absurd das Ganze ist, das Bundesinnenministerium hat diesen Link zu links unten schon selbst vor ein paar Jahren veröffentlicht. 2018 twitterte das Innenministerium, Zitat, verboten wurde die unter der URL linksunten.indimedia.org abrufbare Internetseite. Und für genau diesen Link soll Fabian also vor Gericht. Und weil das Ganze so sonderbar ist, nutzt Radio Dreieckland in seinen Berichten über den Fall ein Wortspiel. Link-Extremismus. Also Extremismus durch einen Link statt Links. Vielleicht muss ich den Witz auch gar nicht erklären. Jetzt also die Frage, geht das? Kann ein Journalist wegen eines Links ins Gefängnis? Fabian glaubt nicht dran.
Es gibt zwar Leute, die sagen, man sollte nicht naiv davon ausgehen, dass man auf jeden Fall nicht verurteilt wird, aber ich gehe davon aus, dass ich nicht verurteilt werde.
Fabian spekuliert. Der gesamte Fall Radio Dreieckland könnte ein Einschüchterungsversuch sein. Und zwar gegen die linke Szene. Lanciert von Beamtinnen, die frustriert sind von den erfolglosen Ermittlungen rund um links unten in die Medien.
Ich glaube, da ist einfach irgendwie auch der Wille irgendwie auch zu diesen ganzen links unten endlich mal irgendwie nochmal was zu finden, wo man Leute irgendwie greifen kann. Und scheinbar gibt es da im Freiburger Staatsschutz Leute, die halt auch Radio Dreieckland regelmäßig besuchen, um endlich irgendwann mal was zu finden. Und dass da vielleicht auch eine gewissen Ärger über polizeikritische Berichterstattung auch von mir da ist, würde ich schon annehmen.
Er selbst sagt, er würde seinen Artikel wieder so schreiben. Er steht dazu. Die Hausdurchsuchung hat ihn aber trotzdem mitgenommen.
So die ersten Wochen nach der Hausdurchsuchung habe ich schon nicht so gut geschlafen und so Klingeln zu ungewöhnlichen Uhrzeiten, das ist schon, finde ich, immer noch irgendwie belastend. Da geht schon plötzlich irgendwie immer noch so ein Film an. Ich mache den Computer schnell aus, wenn es nur irgendwie klingelt.
Wir haben versucht, für diesen Podcast auch mit dem Freiburger Staatsschutz und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zu sprechen. Unsere Interviewanfragen wurden aber schriftlich abgelehnt. Dass es den Behörden mit ihren Razzien auch um Einschüchterung ging, daran glaubt auch Maike.
Ja, definitiv. Und hat auch geholfen, also hat gewirkt sozusagen, also hat genau den Zweck erfüllt, den es sollte. Wir hatten den Fall, wir hatten so junge Praktikantis danach in der aktuellen und der war total verunsichert. Also der hat dann irgendwie gefragt, ja, kannst du uns da irgendwie nochmal eine Liste machen mit Leuten, die wir nicht anfragen sollten oder irgendwie so in der Hinsicht. Und wir so, okay, stopp, du hast das nicht verstanden. Also klar, der war ganz neu in dem Gebiet, so, ne? Aber wir machen hier Journalismus. Du darfst meinetwegen Charles Manson im Gefängnis anfragen zu einem Interview. Das ist das, was unsere Job ist hier, so, ne? Also wir sollen die Öffentlichkeit darüber informieren, was passiert und ihr Bild machen können die Leute sich dann selber so.
Andreas kontextualisiert das alles nochmal etwas. Er sagt, der Sender ist eben nicht die Badische Zeitung oder die Tagesschau.
Und das ist meine Vermutung letztlich auch, dass es uns getroffen hat und nicht andere Medien, die ja über den Sachverhalt damals zu dem links unten in die Mediaverfahren auch berichtet hatten, dass wir eben wahrscheinlich im Blick der Staatsanwaltschaft kein seriöses Medium sind, sondern eben ein Medium, was in ihrer Denke in irgendeiner linksaktivistischen Schublade liegt, eben wahrscheinlich in der gleichen Schublade, wo auch ein Portal wie links unten in die Media liegt, das nochmal, glaube ich, ein anderes Grundverständnis hat von Journalismus als wir. Vielleicht ist auch so eine Denke dahinter, die, naja, die arbeiten ja nicht für Geld. Also dann haben sie ja wohl andere Interessen, nämlich irgendwie linksaktivistische Interessen oder sowas. Also dass man aus Engagement heraus, aus Verantwortung heraus Journalismus macht. Leben können die meisten Journalistinnen ja ohnehin nicht wirklich gut davon. Das scheint bei denen nicht angekommen zu sein.
9 Monate nach der Razzia gibt es einen ersten Erfolg für Maike und den Sender, für Andreas und Fabian. Sie hatten Beschwerde gegen die Razzien eingereicht und das Landgericht Karlsruhe hat entschieden, jawohl, die Hausdurchsuchungen waren rechtswidrig. Das bedeutet, die Polizei hätte an diesem einen Januarmorgen nicht bei Andreas und Fabian in die Wohnung gehen dürfen, nicht ihre Papiere durchwühlen, nicht in die Redaktion eindringen. In seinem Beschluss teilt das Landgericht Karlsruhe heftig gegen die Razzien aus. Es schreibt vom Einschüchterungseffekt, den so eine Hausdurchsuchung hat. Einschüchterung nicht nur für Fabian und Andreas, auch für andere Redaktionsmitglieder, die kritisch über staatliche Angelegenheiten berichten. Einschüchterung für InformantInnen, die sich mit vertraulichen Infos an die Redaktion wenden. Das Gericht kommt zum Schluss: Die Presse- und Rundfunkfreiheit, die wurde bei den Razzien nicht ausreichend berücksichtigt. Wenige Monate später dann auch wieder der Dämpfer. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Entscheidung vom Landgericht teilweise wieder einkassiert. Das Oberlandesgericht sagt, diese eine Razzia bei Fabian, die war doch okay. Man hätte eben rausfinden müssen, wer den Artikel verfasst hat. Ein Hin und Her also. Aber das ist noch immer nicht das letzte Wort. Fabian hat mit seinen AnwältInnen Verfassungsbeschwerde gegen die Razzia eingereicht. Bisher noch ohne Ergebnis. Und Fabian muss sich jetzt in Karlsruhe vor dem Landgericht verantworten. Der Vorwurf? Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. 9 Prozesstage sind angesetzt, verteilt über mehrere Wochen. Der erste Prozesstag war kurz vor Erscheinen dieser Podcast-Folge, am 18. April. Weitere Berichterstattung findet ihr auf netzpolitik.org. Und Andreas? Der ist zwar nicht mehr im Visier der Justiz, seine Geräte hatten die BeamtInnen trotzdem eingesackt. Überlegt euch mal. Was habt ihr alles auf dem Handy? Was steht in euren Chatverlaufen? Was für Fotos habt ihr in der Cloud? Und wie fühlt sich das an, wenn ihr denkt, vielleicht können all das jetzt fremde Augen sehen, irgendwo bei der Staatsanwaltschaft. Beim Handy von Andreas zum Beispiel, da gab es keine Sperre, keine Verschlüsselung. Da lag alles offen.
Ich musste dann wirklich auch dem Moderator von unserem WhatsApp-Sportgruppe sagen, nimm mich mal raus. Mein Handy liegt bei der Staatsanwaltschaft. Die können gerade alles sehen, was wir, auch wenn das im Grunde ganz harmlos ist, so wer geht wann, wer hat Lust, am nächsten Freitag mal morgens um 8 joggen zu gehen. Das liegt jetzt alles bei der Staatsanwaltschaft. Das ist mir peinlich. Bitte versuch ganz schnell mich noch rauszunehmen. Vielleicht haben sie dann zumindest auf das, was seit der Hausdurchsuchung im Chat war, keinen Zugriff mehr.
Andreas erinnert sich auch heute noch genau an den Abend vom 17. Januar 2023, der Abend nach den Razzien. All der Ärger war vorbei und Andreas war wieder im Schlafzimmer. Da, wo für ihn am Morgen alles angefangen hat.
Das weiß ich noch genau. Wir waren auch nicht so schrecklich spät zu Hause und ich habe mich ins Bett gelegt. Und dann liege ich da im Bett und der erste Gedanke war, die läuten wieder morgens um 6. Also da kam sofort dieses Scheißgefühl hoch. Und meine Frau, die dann nach mir ins Bett kam, die hat mir später gesagt, es ging ihr genauso. Das hat sie in dem Moment gar nicht so erwähnt, aber sie ist mit dem gleichen Gefühl ins Bett gegangen, die kommen wieder. Also da ist erstmal was kaputt, da ist man erstmal irgendwie auf eine Art angegriffen und das wirkt nach. Das hat sich nach ein paar Tagen dann gelegt, aber das hat nachgewirkt.
Systemeinstellungen ist eine Produktion von netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Host und Producer bin ich, Serafin Dinges. Unsere wunderbare Redaktion sind Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck. Titelmusik von Daniel Laufer und zusätzliche Musik von Blue Dot Sessions und mir. Coverdesign Lea Binsfeld. Besonderen Dank an Lara Seemann und Lena Schäfer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung und wenn ihr ihn weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bei Systemeinstellungen.
Ich denke, so schnell kann das gehen, dass man irgendwie von so einer hochgelobten Flüchtlingsaktivistin und wunderbare Arbeit, ne, dann da niederfällt in eine angezeigte Straftäterin, gegen die mit einer Hausdurchsuchung ermittelt werden muss.
Systemeinstellung ist ein Podcast von Netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Netzpolitik.org macht mit dieser Arbeit keinen Gewinn und ist spendenfinanziert. Schon ein paar Euro im Monat helfen beim Kampf gegen Überwachung, Netzsperren und digitale Gewalt. Für Transparenz, Datenschutz und digitale Rechte. Wenn du diese Arbeit unterstützen willst, spende jetzt unter netzpolitik.org/spenden.